Enemy Rebellen, Episode 18. Und wir sind heute nur zu zweit. Ratte hatte leider keine Zeit, aber mit mir dabei ist wie immer Flo.
Hallo, ja, Ratte wird heute vermutlich die ersten superschönen Sonnenstrahlen genießen, die wir heute geschenkt bekommen haben. Aber ich freue mich, dabei zu sein. Florian hat das Intro ja schon gemacht und mit uns heute auch wieder Gäste, nämlich Ingrid und Vincent vom WHN.
Vielleicht ganz kurz als Einstieg, WHN, World Health Network, nur damit das unseren Hörenden da draußen auch klar ist, wofür die drei Buchstaben stehen. Ingrid, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, kann ich gerne machen. Ich lebe mit meinem Mann zusammen. Wir haben die große Freiheit, dass wir nicht mehr arbeiten. Das heißt, jeglicher Infektionsschutz ist relativ einfach oder viel einfacher, als wenn man zur Arbeit geht. Bei mir ist es so, dass Kommunikation im weitesten Sinn so mein Ding ist, früher auch beruflich. Und ich bin seit Anfang 2023 aktiv, erst auf Covid-Meetups. Covid-Meetups, falls es jemand nicht kennt, ist eine Plattform vom WHN. Kann man sich vernetzen mit Einzelpersonen, mit Gruppen, alle möglichen Sachen machen. Und bin dann so Mitte letzten Jahres zum WHN gestoßen, zum deutschsprachigen Team. Und für mich gilt, die Hoffnung kommt durch Handeln. Das hilft mir sehr, durch den Alltag zu kommen. Und dann möchte ich auch gleich mal am Anfang Danke sagen für den Podcast. Der ist für mich immer wieder ein Lichtblick und verbindet mich auch mit der Community.
Ja, vielen Dank, das freut uns.
Ja, das ist auch für uns immer schön, irgendwie zu hören, dass wir gehört werden. Ja, und dass es auch hilft, irgendwie das, was wir hier so von uns geben, vielleicht auch die ein oder andere Anregung bietet. Danke, Ingrid, für deine kurze Vorstellung. Dann schauen wir kurz rüber zu Vincent. Magst du dich auch einmal vorstellen?
Ja, gerne. Und vielen Dank auch von Seiten des WHN für die Einladung. Ja, also genau, ich bin Vincent. Ich komme aus Deutschland. Ich wurde an der polnischen Grenze geboren. Kurz nach dem Mauerfall sind meine Eltern dann rüber zur holländischen Grenze. Und dort bin ich, groß geworden, habe dann auch studiert, erst in Düsseldorf Mathematik und dann in Osnabrück habe ich Kognitionswissenschaften studiert, was meine Leidenschaft geworden ist, wo ich dann als Bachelor und später auch Masterarbeit in ein Auslandssemester machen durfte in den Vereinigten Staaten zu Gehirnforschung und Meditation, wie Meditation sich aufs Gehirn auswirkt, die weiße Materie, die weiße Substanz. Und ich habe hier dann, als ich hier war, habe ich meine Frau kennengelernt. Und ich lebe jetzt seit 11 Jahren hier in den Vereinigten Staaten, in Boston, Massachusetts. Ich habe einen Sohn und es geht uns soweit ganz gut. Wir haben sicherlich bei uns auch noch ein paar andere Möglichkeiten und Rahmenbedingungen, die es vielleicht in Deutschland so nicht gibt. Also da sind wir gewissermaßen privilegiert. Ich möchte auch direkt am Anfang sagen, manchmal werden mir die Worte fehlen, weil ich einfach mir fehlen einfach manchmal die deutschen Worte. Tut mir leid. Das soweit erstmal von mir. Ich bezüglich der Pandemie, ich hatte halt ganz am Anfang von Nassim Taleb und Yanir Bayam ein Paper gelesen gehabt dazu, wie eben auf diese neue Bedrohung reagiert werden sollte, generell und eben speziell auch was Corona betraf. Das hatte mich überzeugt und habe gedacht, alles klar, okay, lass uns versuchen, daran mitzuarbeiten. Da gab es erst eine Plattform, eine Online-Plattform, die hieß End Coronavirus, ECV. Die wurde erst ins Leben gerufen und dann später sozusagen, als wir gesehen haben, auch, dass die Antwort international auf diese Pandemie wirklich nicht besonders toll war, wurde das World Health Network gegründet, sozusagen aus dem NECSI heraus ist es entstanden. Das NECSI ist das New England Complex Systems Institute, auch hier in Cambridge. Und es ist, ja, seitdem war ich da dann als Freiwilliger weiter beschäftigt, bis ich dann irgendwann auch jetzt Teilzeit bei NECSI angestellt bin und versuche dem WHN eigentlich mit meiner vollen Teilzeit zu helfen. Ich denke, das ist wahrscheinlich genug für die Einführung.
Ja, super, vielen Dank. Man sieht daran schon an den Orten, die du gerade aufgezählt hast, dass das World in World Health Network da nicht ohne Grund drin steht. Ich persönlich finde es super, dass die Vernetzung gerade zu dem drängenden Thema mittlerweile wirklich groß ist. Du hast schon gesagt, ihr habt Möglichkeiten und Umstände vielleicht in den USA, die wir hier in Deutschland nicht haben. Wie erlebst du da die aktuelle Situation in deinem Umfeld? Wie geht es dem Schutz an? Was machen denn die anderen? Seit der, in Deutschland, wir erzählen seit des Öfteren, gefühlt sind wir die einzigen mit Maske im Supermarkt und die einzigen, die versuchen, Luftfilter zu verteilen und auch unter den sehr wenigen, die versuchen, Aufklärung zu betreiben. Wie sieht das in eurem Umfeld aus? Seid ihr die Einzigen? Erlebt ihr mehr? Was passiert da?
Ja, also das ist halt etwas, was ich denke, es gibt sicherlich mehrere Dinge, die man da besprechen kann. Also eine der Gründe, weshalb wir in die Vereinigten Staaten gegangen, also auch hier geblieben sind, war, dass wir sowieso zu Hause unterrichten wollten, also Homeschooling machen wollten, was ja in Deutschland nicht erlaubt ist. Als dann die Pandemie eingeschlagen hat und wir natürlich von der Schulpflicht in Deutschland wussten, hat es uns nochmal mehr wehgetan für unsere Freunde und Familie in Deutschland. Aber ja, allein, dass diese Möglichkeit hier besteht, ohne weiteres einfach die Kinder zu Hause zu unterrichten, ist natürlich schon mal ein Riesenunterschied. Dann kulturell gesehen ist es sicherlich so, dass ist es ein bisschen schwierig, das vernünftig zu erklären, aber den Leuten ist es vielleicht nicht ganz so wichtig auf der Straße, wie sie aussehen oder was sie so anhaben. Das ist in Deutschland, glaube ich, ein bisschen anders. Also man sieht hier wirklich auch manchmal Leute, die in, weiß ich nicht, Schlafanzug oder so, also das passiert nicht häufig, aber man sieht halt alle möglichen Gestalten rumlaufen mit allen möglichen Dingen. Und das bedeutet, wenn jetzt jemand da eine Maske anhat, ist das jetzt vielleicht nicht so komplett außer der Ordnung, wie das vielleicht in Deutschland ist. Wenn man jetzt in Deutschland eben einen rumlaufen hat, der jetzt nur eine Maske hat und alle anderen haben es nicht auf, dann ist es vielleicht ein bisschen anders kulturell. Das heißt nicht, dass es hier nicht auch Probleme gibt und es ist sicherlich auch komplett unterschiedlich, je nachdem in welchem Bundesland man, also Bundesstaat man ist, von den Vereinigten Staaten. Das ist ein riesiges Land und da gibt es sicherlich riesige Unterschiede. Hier in New England, wo ich lebe, da sind die Leute wahrscheinlich noch eher dabei, die Maske zu tragen. Ich habe jetzt auch mit einigen Leuten aus Deutschland ja immer wöchentlich sozusagen diese Treffen und da weiß ich, dass sie wirklich fast die Einzigen sind. Bei uns ist das nicht so hier. Wenn ich jetzt mit meinem Kind in ein Museum gehe oder sowas, dann sind da schon einige Masken, ja. Und auf die Art und Weise haben wir auch einige unserer Freunde kennengelernt. Ja, dann findet sich auf die Art und Weise natürlich ein bisschen leichter. Das ist vielleicht die eine Sache. Und ja, was mir sowieso sehr gut an den Vereinigten Staaten gefällt, ist, dass Sportplätze und so weiter, also aus meiner Kindheit weiß ich, die waren nicht unbedingt immer frei zugänglich. Da, wenn es jetzt um Tennis oder Fußball oder sowas ging, da musste man eigentlich immer bezahlen. Das ist hier in den Vereinigten Staaten auch nicht so, jedenfalls wieder da, wo ich wohne. Diese Dinge, da kann man einfach hingehen und man kann Tennisschläger mitnehmen und sowas, dann spielt man einfach. Das bedeutet, es gibt, wenn es Wetter mitspielt, gibt es einfach immer irgendwelche Dinge, die man auch tun kann, ohne dass es halt aufs Budget geht. Das sind die ersten Dinge, die mir so einfallen dazu. Sicherlich haben wir aber auch Schwierigkeiten. Ja, also es gab in den 4 Jahren auch manche Momente, wo man dann nicht nur schief angesehen wird, sondern wo man tatsächlich dann auch ja mal angeschrien wird oder so. Aber das ist halt wirklich die komplette Ausnahme. Ansonsten, ja, gibt es natürlich generell auch das Problem, dass viel zu wenig Wissen bezüglich der der Luftübertragung vorhanden ist und dass viel zu wenig Leute auch konsequent die Schutzmaßnahmen dann umsetzen. Ja, also zum Beispiel bei den Ärzten, wenn man zum Doktor geht, die haben zwar mittlerweile fast alle eine Maske auf, zwar keine besonders gute, aber dann die Leute am Desk vorne, die dann nicht, die anderen Mitarbeiter im Gesundheitswesen dann vielleicht nicht unbedingt. Das dann fragt man sich, wie kann das sein? Ja, aber ja, also es kommt sicherlich auch darauf an, zu welchem Zeitpunkt der Pandemie, also über welchen Zeitpunkt wir da gerade sprechen, das hat sich dynamisch geändert, sicherlich.
Jetzt waren die USA ja auch, ich sag jetzt mal, zeitweise sehr, sehr stark betroffen. Also ich erinnere mich noch daran, dass es ja so Bilder aus New York gab mit Kühlhäusern vor den Krankenhäusern und so weiter. Ich meine, dass sowas natürlich auch sicherlich was mit der Bevölkerung, vielleicht auch eher in der städtischen Bevölkerung oder so auslöst und da vielleicht eher zum Nachdenken anregt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass wir in Deutschland irgendwie glimpflicher davon gekommen sind, also bestimmt nicht, aber diese ganz schockierenden Bilder und so weiter, die gab es bei uns einfach viel, viel weniger. Und ich glaube, das spielt vielleicht auch so ein Stück weit eine Rolle, also weil du gerade so kulturelle Unterschiede angesprochen hast. Ich denke, dass, ja, ich sag mal, die unmittelbare Erfahrung mit dieser Pandemie sicherlich auch in der jeweiligen Nation oder bei der jeweiligen Bevölkerung auch noch irgendwie was ausgelöst und verankert hat. Ne?
Ja, definitiv. Also das beste Beispiel sicherlich, also was man als SARS-CoV-1 ausgebrochen ist damals, ich meine, die Länder, die davon betroffen waren, die haben natürlich eine andere Lehre davon gezogen und waren auch zum großen Teil dann zumindest etwas besser vorbereitet. Einfach in der Gesellschaft die Einstellung bezüglich dieser Schutzmaßnahmen, bezüglich Masken, dass ja, man bessere Masken tragen sollte und so weiter. Man hat halt auch viel gelernt in der Pandemie und das wird meist nicht so richtig diskutiert, leider.
Ja. Mal mit dem Blick zu dir, Ingrid, wie nimmst du so die aktuelle Situation wahr in deinem Umfeld? Du hast ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, dass du mit deinem Mann zusammen, dadurch, dass ihr nicht mehr arbeitet, ja, fast schon so ein bisschen privilegiert bist, weil du dadurch schon Infektionsschutz besser betreiben kannst. Aber trotzdem, ihr geht ja sicherlich auch zum Einkaufen raus, trefft euch vielleicht mit anderen Menschen. Wie stellt sich das so für euch aktuell dar?
Ja, wenn ich so um mich rumgucke, dann gibt's eigentlich so drei Gruppen von Menschen. So die eine Gruppe sind Menschen, die auch Covid-sicher leben. Da bin ich jetzt in der glücklichen Lage, eine wirklich tolle Community gefunden zu haben. Wir treffen uns online, wir treffen uns live. Wir tauschen Informationen aus, wir stärken uns den Rücken. Man kann auch mal seinen Frust ein bisschen loswerden. Und was jetzt einen riesen Unterschied gemacht hat, war wirklich die PlusLife-Testmöglichkeit. Ich habe mir im Dezember das Gerät gekauft, habe dann, glaube ich, einen Monat gebraucht, um überhaupt mich an den Gedanken zu gewöhnen, mich wieder mit Menschen im Innenraum zu treffen. Das war irgendwie so, oh meine Güte, ja, was mache ich da? Und es war also ein großer Schritt. Aber viele aus der Gruppe haben jetzt auch tatsächlich so ein Gerät. Das heißt, wir treffen uns dann, ich glaube, neulich hatten wir ein Treffen, 9 Leute hoch plus ein Baby. Also es war richtig wieder so wie früher. Ja, so. Mhm. Das ist die eine Gruppe, die mir unglaublich gut tut. Dann gibt's eine zweite Gruppe von Freunden, die sich selber eigentlich nicht schützen, die aber ganz neutral, ganz offen mit dem Thema umgehen. Wir treffen uns und ich sag dann eben, wie es für mich funktioniert, mit welchen Schutzmaßnahmen, wie Maske, wie testen. Und die machen das alles mit und sagen, ja, ja, sag, wie es für dich passt, und dann klappt das. Also ein Freundespaar, die haben uns sogar im Herbst einen Ausflug geschenkt, einen Covid-sicheren Ausflug, und haben ein paar Mal angerufen, können wir das so machen und geht das so für euch? Und
schön.
Und das hat mich echt super, so ja, berührt, weil man ja immer gegen diese Widerstände sonst kämpft. Der kennt ja jeder, kennen ja alle irgendwie von uns. Ja, und dann gibt's leider auch noch die dritte Gruppe. Das sind aber sehr, sehr wenige. Das sind Ausnahmen. Wirklich Menschen, die feindselig sind auf einmal. Also Leute, die ich 30 plus Jahre kenne, die meine Entscheidung sehr abwerten, die auch aggressiv werden. Und da liegen jetzt auch Freundschaften mal erst auf Eis. Und das ist natürlich schon bitter nach so vielen Jahren, ne?
Ja, also das ist durchaus ein Thema, was ja ich oder viele von uns ja durchaus auch durchlitten haben in den letzten Jahren, dass es da durchaus zu Brüchen kam, sei es familiär, sei es im Freundeskreis, was auch schmerzhaft ist. Ich stehe mittlerweile auf dem Standpunkt, wer das nicht akzeptieren kann oder nicht akzeptieren will, wie ich mit meiner Familie und meine Familie sozusagen dieses Thema angehen. Ja, also da habe ich mittlerweile relativ wenig, Akzeptanz von meiner Seite für, weil es geht aus meiner Sicht hier um unsere Gesundheit, und ich kann ja akzeptieren, dass jemand sagt, für mich ist das nichts, aber in dem Moment, wo wir uns begegnen, erwarte ich halt einfach, dass man da auch Entgegenkommen zeigt, ne? Und deswegen, da gibt es auch viele Menschen bei uns im Umfeld, die das durchaus dann ein Stück weit mitgehen oder die auch gewisses Verständnis aufbringen. Für uns ist es halt häufig schwieriger, dadurch, dass wir Kinder haben in einem gewissen Alter, und man natürlich immer ausbalancieren muss, wie viel Kontaktabbruch lässt man dazu oder auch nicht, um eben sicherzustellen, dass die Kinder trotzdem ihre Freundschaften entwickeln können und so weiter, ne? Also wir wollen schon versuchen, da eben keine Mauern aufzubauen, wo es halt möglicherweise eher schädlich wäre, ne? Für die Entwicklung unserer Kinder. Und ist immer ein ziemlich schwieriger Balanceakt für uns, ja. Aber es ist schön zu hören, deswegen freut mich fast schon richtig irgendwie, dass es auch Menschen gibt, die sozusagen da so ein bisschen zugewandter sind und darüber nachdenken, wie man euch da eine Freude machen kann und sich dann erkundigen, weil ich glaube, sowas setzt natürlich auch einen gewissen Erkenntnisprozess vielleicht bei diesen Menschen auch in Gang, ne? Also unabhängig jetzt davon, ob sie dann hinterher sich entscheiden, auch Covid-safe zu leben oder nicht. Aber zumindest mal drüber nachzudenken und sich da rein zu versetzen, ist sehr, 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 sehr positiv.
Ja.
Mich würde noch interessieren, die Frage stellen wir auch allen unseren Gästen, wie ihr euch denn persönlich schützt. Jetzt mal vom Bierhand abgesehen, so im täglichen Leben. Was sind da die Präventionsmaßnahmen, die ihr selber noch durchzieht? Was sind eure Tipps, was sind eure Tricks, die ihr an die Hörer gerne weitergeben würdet? Ingrid, vielleicht du als Erste.
Okay. Ja, prinzipiell Masken in Innenräumen, wobei ich verzichte schweren Herzens auf Geschichten wie Theater, Kino, Konzerte. Fällt mir schon schwer, kommt immer wieder mal so eine Sehnsucht auf, ach, wäre doch schön, aber ist jetzt halt im Moment nicht so. Dann testen. Gerade jetzt mit PlusLife, tolle Möglichkeit, um Live-Treffen zu machen. Im Winter haben wir dann zusätzlich noch Influenza RSV-Schnelltests gemacht. Dann Nasensprays, Gurgeln, CPC-Tabletten, Luftfilter zu Hause und unterwegs, so einen kleinen. Und eben Impfen, da habe ich jetzt so ein Intervall von alle 6 Monate für mich als gut beschlossen.
Vincent, wie haltet ihr das bei euch aktuell?
Ingrid hat das bereits schon gut alles erwähnt. Wir sind jetzt, wir benutzen keinen Nasensprays, noch nicht. Ingrid hat mir gesagt, sie wird mir dazu einen Link schicken zu einer Studie, das muss ich mir erst noch genauer anschauen. Ansonsten bin ich sehr froh, dass wir halt hier schon von Anfang an oder sehr früh in der Pandemie eigentlich diese Möglichkeit hatten der elastomerischen Masken. Ich mag die sehr gerne. Wir hatten erst die Envo, die ist mir ein bisschen. Ich hab eine große Nase, also das war ein bisschen unangenehm irgendwann und deshalb bin ich auf die Flohmaske gewechselt. Funktioniert gut bei mir und mit der bin ich sehr froh. Also mit diesen elastomerischen Masken machen wir ja auch nicht das, was wir vor der Pandemie gemacht haben. Also klar, leider in Gaststätten oder so geht's damit leider nicht. Aber was auch immer noch sicherlich schwierig ist, ist das Schwimmen. Also da müssen wir schauen, wie wir das irgendwie mal hinbekommen. Ich fand das aber sehr cool, dass wir erst vor kurzem in einer Gruppe waren, wo darüber gesprochen wurde, wie man vielleicht eben als Gruppe zusammen, die Covid-sicher sind, dann ja ein Schwimmbad mieten kann für eine kurze Zeit. Und das sowas ist natürlich richtig cool, also wenn sowas möglich ist. Ich glaube, ansonsten wurde alles erwähnt von Ingrid. Also natürlich, was wir sicherlich machen werden jetzt im Sommer auch wieder, ist Reisen. Wir werden wieder mal meine Familie besuchen in Deutschland. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe auch endlich das Plus Live bestellt, was Ingrid erwähnt hatte. Das kommt sehr bald an. Da wurde schon die Bestätigungs-E-Mail bekommen, dass es abgeschickt wurde. Aber klar, das muss erstmal bis in die Vereinigten Staaten kommen. Aber da freue ich mich sozusagen darauf, das dann auch einsetzen zu können, wenn wir unterwegs sind. Weiß nicht, ob sonst noch spezifische Frage ist.
Ja, mich wird interessiert, Flugreise nach Deutschland ist ja doch lange. Wie macht es da mit Masken? Dann quasi den kompletten Flug, die Flohmask auflassen.
Genau, ja, das ist dann halt so.
Ja.
Ist schön. Super. Boah, ja, ist dann schon. Ich muss gerade sagen, die Flugreisen verkneife ich mir auch schon allein aus Klimaschutzgründen. Wobei ich jetzt natürlich, Vincent, das vollkommen nachvollziehen kann, wenn man seine Familie besuchen will auf einem anderen Kontinent, dann geht's ja nicht anders. Aber ja, so eine lange Flugreise irgendwie die ganze Zeit mit Maske bedeutet ja im Endeffekt auch irgendwie, dass es schwierig wird, was zu trinken, ne?
Das ist richtig, ja. Da muss man muss man schauen, wie man es macht. Aber ja.
Naja, gut, ich meine, ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Fluggesellschaften das so handhaben. Ich habe halt häufiger jetzt auch schon irgendwie gesehen, wie Fotos schon seit längerem eben mit diesen kleinen Luftfiltern, die man dann irgendwie so im Handgepäck ja noch mitführen kann. Ich weiß gar nicht, müssten ja eigentlich zugelassen sein fürs Flugzeug, so ein Handy-Akku da drin. Das sollte ja kein Problem sein. Und die hält man sich dann mehr oder weniger unter die Nase, während man trinkt, und dann geht die Maske wieder drauf, ne? Aber das jetzt
geht,
so.
Das geht tatsächlich, ist. Ja. Also ich, genau, wie du schon sagst, ich mache hier keine Empfehlungen oder irgendwas, das werde ich sicherlich nicht tun, aber nee. Es ist richtig, dass wir auch diese kleinen tragbaren HEPA-Filter haben. Die nehmen wir auch mit auf diese Flugreisen, benutzen die. Und es gibt dann bestimmte Techniken, die wir da benutzen, um die Wahrscheinlichkeit gering zu halten, dass wir da nichts einatmen.
Genau, also das ist tatsächlich so ein Punkt, irgendwie am Ende ist das ja alles Risikomanagement, was man da betreibt, und Wahrscheinlichkeiten irgendwie einer Infektion niedrig halten. Solange das irgendwie noch halbwegs auf wissenschaftlichen Erkenntnissen fußt, ist das auch, denke ich, alles gut und schön. Wenn man dann anfängt, irgendwie, keine Ahnung, diese pseudowissenschaftlichen Geschichten da sich um den Hals zu hängen und zu glauben, das hilft jetzt und deswegen kann man im Flugzeug auf die Maske verzichten, das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Ich nenne jetzt hier mal keine Namen, aber das sind so Sachen, die sind mir auch in den letzten, ja, doch ein, zwei Jahren irgendwie aufgefallen, dass da einiges auch auf den Markt gekommen ist, wo man sagen muss, so, ob das so den tatsächlichen Praxistest dann standhält und ob das Nicht-Infiziert-Sein nicht am Ende dann einfach damit zu tun hat, dass es ja immer auch eine Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass man sich infiziert auf so einer Reise oder auch nicht, wenn man Schutzmaßnahmen weglässt. Ja, ist halt schwierig.
Sehr wichtig, vielen Dank, dass du das ansprichst. Ich habe besonderes Interesse an guten Argumentationen, also an guten Diskussionen und an Science Literacy. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt übersetzen muss. Aber da gibt es auch Kurse vom Nexi, die bald angeboten werden, wo es eben auch darum geht, eben Science Literacy besser zu lernen, zu kommunizieren. Es ist sehr, sehr schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig, das als Individuum zu navigieren, kritisch Dinge zu hinterfragen und zu filtern in der heutigen Gesellschaft. Und das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt und wo ich viel Zeit rein investiere, um da bessere Zukunft für uns alle irgendwie hinzubekommen.
Ja,
absolut.
Ihr seid beide im sogenannten World Health Network tätig oder ihr engagiert euch dort. Könnt ihr mal beschreiben, was das World Health Network genau ist? Das klingt ja sehr breit und sehr groß.
Ja, gerne. Also wie ich schon bereits erwähnt hatte, es ist halt wirklich entstanden, ne, als Reaktion auf die Pandemie und soll natürlich wenn wir Corona in den Griff bekommen sollten als Gesellschaft, sicherlich noch weitergehen, weil es halt wirklich um Gesundheit generell geht. Es ist ja sicherlich eine vielfältige Gruppe von Mitgliedern. Also da gibt es Experten, es gibt Laien, die und Patienten, die alle mit in diesem Netzwerk tätig sind. Und die Idee dahinter ist, dass eben ja Regierungen beraten werden können, dass man für Luftschutzmaßnahmen wirbt und ja eben, dass man halt gemeinschaftsbasierte Bemühungen hat zur Förderung von individuellen und der öffentlichen Gesundheit. Selbst das WHN ist eine unabhängige Einheit, also hat nichts mit der Regierung zu tun oder mit einem politischen Körper. Und wie ich bereits erwähnt hatte, ist es unter dem Nexi sozusagen, unter dem New England Complex Systems Institute angegliedert. Die Mitbegründer des WHN sind auch Teil von diesem Forschungsinstitut. Ja, also der zum Beispiel der Dr. Eric Feigelding ist ein Mitbegründer, der andere ist der Professor Yanir Vayam. Und wie gesagt, das Forschungsinstitut, das geht halt um komplexe Systemwissenschaften. Also da versucht man eben auf diese komplexen Systeme zu schauen, wie zum Beispiel, was hat eine Pandemie für Auswirkungen auf die Gesellschaft oder Wirtschaftskrisen, Kriege und so weiter. Nicht nur eben in der ersten Instanz, sondern auch in der zweiten Ordnung, dritter Ordnung, was passiert dann alles? Das sind halt wirklich komplexe Systeme. Und die zu verstehen, da die mathematischen Modelle dafür zu haben, das ist so zu entwickeln, das ist sicherlich steht hinter diesem Forschungsinstitut und die Erkenntnisse, die man daraus entwickelt, die werden dann auch angewandt, um Richtlinien zum Beispiel für das World Health Network festzulegen und zu kommunizieren. Also das World Health Network ist selbst hauptsächlich eben auf freiwilligen Arbeit ausgelegt. Das sind ganz viele Freiwillige, die sich zusammenschließen und sagen, ja, wir wollen hier für eine bessere, gesündere Zukunft einstehen. Und wir sind mit dabei und sozusagen mit den Talenten, die wir bringen, bringen wir uns ein und versuchen dabei zu helfen. Und was wir jetzt oder ich persönlich hauptsächlich versuche, ist die Leute miteinander zu verknüpfen, sozusagen zu wissen, okay, hier möchte jemand gerne auf die Art und Weise helfen, okay, dann lass uns dieses Projekt starten. Hier sind ein paar andere Leute, die haben auch das gleiche Interesse. Vielleicht könnte euch der Experte dabei helfen. Kontaktiert doch den mal, und dann zu sehen, dass man eine gemeinsame Plattform hat, wo man auch diese Projekte verfolgen kann und sehen kann, wie der Status dieser Projekte ist. Und das dann auch über die Ziellinie zu bringen. Ich denke, das ist so die Idee des WHN. Und eben natürlich die Falschinformationen zu bekämpfen, die es da draußen gibt, die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein in der Gesellschaft einfach zu erhöhen. Ich denke, ja, das sind wahrscheinlich die Hauptpunkte.
Also wenn ich es richtig verstehe, ich versuche es zusammenzufassen, ist das WHN ein Netzwerk von hauptsächlich Ehrenamtlichen oder Freiwilligen, die ihr Wissen, ihre Arbeitsressource einbringen wollen, um an gesundheitsrelevanten Themen und im jetzigen Fall aktuell vermutlich vor allem Corona-relevanten Themen zu arbeiten. Also da ist kein Geld dahinter, da ist keine Firma dahinter, da ist auch kein, das sind die 23 Projekte, wo jetzt alle mitarbeiten müsst, das ist wirklich erstmal dieser Netzwerkcharakter und Leute zusammenbringen, die an gleichen Themen arbeiten wollen in Sachen Gesundheit oder Corona-Prävention.
Ja, das ist, denke ich, gut zusammengefasst. Also besonders, ich möchte nochmal betonen, es gibt viele Ideen da draußen. Ja, das haben wir in den 4 Jahren natürlich mitbekommen. Es gibt ganz viele Leute, die haben ganz viele Ideen, aber selbst nicht viel Zeit, um sie zu verwirklichen. Und das ist natürlich verständlich, das ist bei uns allen so. Wir versuchen sozusagen besonders diejenigen zu unterstützen, die selbst auch aktiv werden wollen und aktiv was machen wollen, die also nicht nur die Idee haben, sondern vielleicht auch schon die ersten Schritte dahin gegangen sind oder gehen möchten. Würden wir sozusagen besonders gern helfen und unterstützen und dieses Netzwerk vergrößern.
Wie weit reicht dieses Netzwerk jetzt? Also World Health Network zentral wahrscheinlich hauptsächlich gespeist durch Engagierte aus den USA, und ihr seid jetzt hier aus Deutschland aktiv. Welche Nationalitäten sind da noch mit eingebunden?
Also das ist wirklich sehr international. Also besonders am Anfang, ich glaube Neuseeland und Australien, wir hatten, waren ja ein paar der Länder, die am Anfang der Pandemie, ja, ich sag mal, noch vernünftige Entscheidungen getroffen haben, und da gab es viel Austausch zwischen den Experten, die jetzt auch beim World Health Network sind, und diesen Leuten und auch den Regierungsmitarbeitern, von denen einige dann wieder, das sind dann auch wieder Wissenschaftler, dann auch wieder dem World Health Network wieder helfen, ja, ehrenamtlich, wie schon beschrieben. Aber auch aus Indien, also wenn man jetzt diese ganzen Experten sich mal anschaut in den, ob das die Long Covid Advisory Group ist oder wie auch immer, wir haben sicherlich, ja, das ist richtig, die meisten sind sicherlich aus den Vereinigten Staaten, aus dem Vereinigten Königreich, also da kommt sicherlich der Bulk her, also das Gros kommt sicherlich aus diesen beiden Ländern, würde ich annehmen. Ich muss allerdings auch sagen, dass von den Dingen, die bisher gemacht wurden vom WHN, denke ich, dass Deutschland auch sehr stark vertreten war. Also ich jetzt gerade auch an unsere früheren Projekte denke und auch Events, die wir gemacht haben, da waren einige deutsche Events dabei. Also sicherlich sind nicht alle Länder so gut vertreten wie zum Beispiel Deutschland. Aber wir haben Kontakte wirklich zu allen Kontinenten und also es ist wirklich international.
Okay, also wenn das WHN sich im Wesentlichen auf das Engagement von Ehrenamtlichen stützt aus verschiedenen Bereichen, wie sieht denn da, wie kann man sich denn dieses Engagement im WHN sozusagen vorstellen, ganz konkret?
Also bei mir gab es am Anfang so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe mich Anfang letzten Jahres auf Covid-Meetups angemeldet, in der Hoffnung, Leute in meinem Umfeld zu finden. Da gab es dann keine Reaktionen auf meine Messages. Und dann kam irgendwann eine Einladung von jemand auf ein Zoom-Meeting. Und dort habe ich dann Leute kennengelernt, die eigentlich in derselben Situation waren, dieselben Frustrationen erlebt haben. Und das war so unglaublich bereichernd, dass ich dachte, oh, das ist ein super Erlebnis, das würde ich gerne weitergeben. Dass eben andere Menschen, die auch so alleine dastehen mit der Situation, auch nicht, ja, oder eben auch eine Möglichkeit finden, sich auszutauschen. Und habe dann angefangen, auf Covid-Meetups Leute anzuschreiben, zu ermutigen, Gruppen zu gründen, Zoom-Meetings zu organisieren. Und habe dann auch ein Zoom-Meeting am Sonntagabend angefangen. Das läuft immer noch, das ist eine offene Gruppe. Und so die Idee, einfach Menschen zu vernetzen, dass wir uns gegenseitig unterstützen können, Verbindungen schaffen. Das ist so der eine Ansatz, den ich habe. Das ist so das Menschliche, was einfach auch gut tut. Ich habe so oft erlebt, es kommt eine neue Person in die Gruppe und die können erstmal gar nicht glauben, oh, da gibt's ja noch mehr. Und das ist einfach schön zu sehen. Das berührt mich jedes Mal. Das Zweite, was ich auf Covid-Meetups mache, da kann man sich anmelden und kann dann auch sagen, ja, ich habe Interesse an Campaigning, ich möchte gern aktiv werden. Und die Leute schreibe ich dann an und gebe eben Möglichkeiten, zeige Möglichkeiten auf, was man tun kann, zum Beispiel unter anderem zum WHN deutschsprachigen Team zu kommen. Und das Dritte sind jetzt wirklich konkrete Projekte mit dem WHN deutschsprachigen Team. Da ist mein Schwerpunkt Kommunikation. Was ich sehr gerne mache, ist Medien anschreiben, die falsche Informationen publizieren. Also heute Morgen habe ich, glaube ich, zum dritten Mal den Deutschlandfunk angeschrieben, weil die immer wieder die Pandemie als beendet erklären. Habe auch schon einen Presserat angeschrieben und das mache ich eigentlich ganz gerne. Dann haben Vincent und ich gemeinsam ein schönes Projekt, das finde ich auch ganz wohltuend. Wir schreiben Verbände, Organisationen im Gesundheitswesen an und betreiben quasi Aufklärung, wo stehen wir mit Covid, wie sieht's mit Risiken für Long-Covid aus, welche Schutzmaßnahmen müsste man eigentlich ergreifen. Da haben wir, glaube ich, schon 170 Organisationen angeschrieben. Und so ein weiteres Feld, wo ich Vincent unterstütze, ist bei Übersetzungen vom Englischen ins Deutsche oder auch mal einen Text zu erstellen, jetzt für eine Website oder so. Mhm.
Das ist cool mit den mit der Ansprache von Organisationen und auch, ich sage jetzt mal, Korrekturen einfordern in den Medien. Wie ist da so die Resonanz, würde mich mal interessieren. Also kommt da was zurück? Habt ihr das Gefühl, ihr arbeitet da gegen Windmühlen, logischerweise wahrscheinlich als Einzelne, aber wie ist da so die Resonanz?
Also bei den Medien muss ich sagen, die bedanken sich, weil ich habe eigentlich Journalistinnen in meiner Laufbahn, auf meiner beruflichen Laufbahn kennengelernt, dass das Menschen sind, die sehr an Wahrheit interessiert sind. Ich glaube, oft ist es einfach Uninformiertheit, wenn da behauptet wird, die Pandemie ist vorbei. Jetzt nur so als Beispiel. Also da habe ich positive Erfahrungen im Gesundheitswesen. Haben wir bisher kein Feedback bekommen. Aber ich überlege mir auch, ich finde es jetzt nicht überraschend, weil wenn ich, was weiß ich, der Deutsche Krankenhausverband bin oder so und ich kriege so ein Schreiben, das mir erklärt, wie man Patienten schützt gegen nosokomiale Infektionen, dann kann ich nicht sagen, hey, ja, danke, dass ihr mir erzählt, wie ich meinen Job machen soll, das habe ich ganz vergessen. Aber ich muss sagen, ich finde es deswegen nicht frustrierend, sondern ich habe so die Hoffnung, dass es irgendwo hängen bleibt, dass vielleicht ein Zweifel entsteht, dass bei nächster Gelegenheit das wieder irgendwie aufpoppt und dann einfach vielleicht so ganz langsam sich auch ein Bewusstsein ändert. Also das ist so meine Motivation. Hm.
Ja. Greift ihr da auch konkrete Ereignisse aktuelle Dinge heraus? Also warum ich diese Frage stelle, ich kenne auch eine Person, die sowas Ähnliches tut wie ihr, jetzt nicht als, wie soll ich sagen, mit einer Organisation im Hintergrund, sondern tatsächlich als Einzelperson. Und das Interessante dabei ist halt, diese Person greift halt aktuelle Medienberichte zum Beispiel raus. Da gibt's irgendwie irgendeine Aktion, weiß ich nicht, Weihnachtsgeschenke auf der Kinderkrebsstation, und dann stehen da 5 Erwachsene und der Weihnachtsmann vor Geschenken und 3 offensichtlich krebskranke Kinder stehen daneben und keiner trägt eine Maske. Mitten im Winter vor Weihnachten. Ja? Die Person schreibt dann eben dieses Krankenhaus an und bittet darum, dass doch wenigstens bei solchen Gelegenheiten die Erwachsenen eine Maske tragen, weil ja die Kinder offensichtlich im Krankenhaus sind wegen einer Krebstherapie, die wahrscheinlich das Immunsystem reduziert oder absenkt. Und da ist die Resonanz dann durchaus schon mal direkt da, also weil eine unmittelbare Ansprache da ist. Also greift ihr auch sowas heraus oder geht es bei euch mehr um so generelle, immer wieder Kenntlichmachung der Situation?
Also angefangen haben wir eigentlich auf der Grundlage von dem offenen Brief, den 15 österreichische Ärztinnen und Ärzte geschrieben haben. Und dann haben wir gesagt, Mensch, da ist ja alles drin. Da steht alles drin, was man im Gesundheitswesen wissen muss. Und dann haben wir eben speziell für die Zielgruppe einen Vorspann gemacht. Also ich glaube, bei Zahnärztekammern in Deutschland haben wir geschrieben, wie schwierig das ist für Menschen, sich bei Zahnärzten zu schützen gegen Infektionen. Fast unmöglich. Bei Krankenhäusern haben wir dann auf nosokomiale Infektionen abgehoben und auch wie viele, wie sagt man auf Deutsch, Healthcare Workers schon Long-Covid haben. Die sind ja auch sehr gefährdet. Da gibt's auch Zahlen, da gibt's Studien. Also der Hintergrund, die Basis ist dieser offene Brief. Und dann versuchen wir für jede Zielgruppe so bestimmte Argumentationen zu nutzen. Und deswegen ist es jetzt allgemeiner aufgehängt, als was du als Beispiel gerade genannt hast mit dem Weihnachtsmann. Und deswegen, denke ich, liegt es auch mit daran, dass wir eben kein Feedback bekommen, weil es nicht so konkret ist jetzt.
Gut, jetzt sind natürlich so konkrete Begebenheiten immer ein bisschen, wie soll ich sagen, die müssen einem in Häkchen vor die Füße fallen. Das ist das eine. Und das ist wahrscheinlich dann auch am Ende, wie soll ich sagen, so ein bisschen... man sammelt so kleine Steinchen zusammen und ob die nachher was bewirken oder nicht. Also manchmal hat man halt das Gefühl, dass zumindest die Person oder derjenige, der da angesprochen wurde, vielleicht doch drüber nachdenkt und es beim nächsten Mal anders organisieren würde. Das ist so ein bisschen die Hoffnung dahinter, als wenn das quasi so generisch von oben kommt bei einem Verband, der, wie du es ja dann auch beschrieben hast, das vielleicht so ein bisschen als, was erzählen die mir, meinen Job ansieht. Ne? Das lässt sich vielleicht leichter wegschieben als so eine konkrete Situation. Aber
bevor ich meine Frage stelle, kurzer Werbeblock, weil wir gerade den Brief der österreichischen Ärztinnen erwähnt haben. Wer da mehr drüber hören will, in den Mirabellen Folge 13 und 14 hat man Spieler und Golder da, die etwas über den Brief erzählen, also auch recht ausführlich, deswegen denke ich, brauchen wir jetzt da gar nicht zu tief drauf eingehen. Mich würde interessieren, wenn er die Organisationen anschreibt, wirst du ja nicht als Ingrid auftreten, sondern als Ingrid vom WHN. Gibt es denn zumindest die Richtungen Rückfragen, dass sich dann Zeitungen oder eben auch die Organisationen aus dem Gesundheitswesen interessieren und fragen? World Health Network klingt jetzt irgendwie ein bisschen wie unser Fachbereich. Was ist das? Kann man da mitmachen? Oder wird auch da überhaupt nicht drauf reagiert aktuell?
Also unterschrieben werden die Mails von Vincent, weil Vincent ja offiziell beim WHN ist. Ich bin ja nur so ein Satellit quasi als Volunteer. Aber es kam tatsächlich keinerlei Reaktion bisher.
Ich kann vielleicht auch noch mal kurz was dazu sagen. Also sicherlich haben wir jetzt nicht direkt von Anfang an gedacht, dass wir so und so viele Antworten bekommen werden von diesen Institutionen. Es war schon ein bisschen schockierend, dass noch gar nichts zurückgekommen ist nach all diesen, wie Ingrid schon gesagt hat, mehr als, also bestimmt fast schon 200 E-Mails, die wir rausgeschickt haben. Wenn man sich es eben vernünftig ansieht, also aus der Vogelperspektive, denke ich, macht es Sinn, ist das, was Ingrid schon beschrieben hat. Es ist so, die Idee ist tatsächlich eher, dass hier sind Informationen für Sie und lesen Sie sich das mal durch. Das ist der momentane Stand der Dinge. So viele Infektionen gibt es momentan in Deutschland und das würde die und die Auswirkungen haben auf die Long-Covid-Zahlen und so weiter. Ich denke, dass das mehr so als ja Informationsgrundlage dienen kann für Menschen, die sich diese E-Mails dann durchlesen. Das, was ihr schon angesprochen habt, diese andere Richtung, das, was dann aktueller oder auch einfach persönlicher ist, ich denke, das hat noch eine andere Funktion und ist manchmal natürlich noch viel ausschlaggebender und viel kräftiger, würde ich tatsächlich jedem empfehlen. Also jeder, der in irgendeiner Form eine halbwegs gute Beziehung zu einem Arzt zum Beispiel hat oder zu irgendwelchen anderen Personen in Institutionen, die persönlich anzuschreiben mit diesen Informationen und einfach Fragen zu stellen, warum bestimmte Dinge vielleicht nicht gemacht werden, das kann sehr viel bewirken auf lokaler Basis. Und das ist ja auch eine der Ideen hinter dem World Health Network, dass es viel auf Community-Ebene passiert, auf der Gemeinschaftsebene. Das hat viel mehr Kraft, als wenn da und man hat halt keine Beziehung zu den Leuten in diesen anderen Institutionen, wenn man da als World Health Network einfach irgendwas hinschreibt. Es kann halt eine Auswirkung haben, aber es ist eben normalerweise nicht die Art, die dann eine Antwort provoziert. Also ja, das ist, aber das möchte ich nochmal betonen. Das ist etwas, was glaube ich sehr, sehr hilfreich sein kann. Also jeder, der die Idee schon mal hatte oder das gerne denkt, dass es vielleicht machen möchte, ich denke auf alle Fälle, nehmt euch die Informationen, von denen ihr glaubt, dass sie die robustesten sind, wo es am anschaulichsten ist, also wo die Leute nicht viel lesen oder klicken müssen, sondern wo es einfach ganz prägnant erklärt wird und gut erklärt wird und das einfach mit den Leuten zu teilen, mit denen man sowieso schon eine Beziehung hat. Ich denke, das kann sehr, sehr viel bewirken und riesige Wellen schlagen am Ende.
Und auch da, denke ich, gilt steter Tropfen. Das heißt, wenn das von mehreren Richtungen vielleicht irgendwann mal kommt oder erst schon mal das Basiswissen durch die WHN, der größte Brief und dann noch ein paar Einzelmails dazu zu spezifischen Themen, dann kommt es vielleicht auch nach und nach bei den Skeptikern an. Wäre immer so ein bisschen meine Hoffnung. Ich finde es übrigens super, dass er trotz fehlender Antwort weitermacht. Genug Leute hätten schon lange frustriert aufgegeben und wir kennen dasselbe, wie frustrierend es ist, wenn man schreibt und schreibt und schreibt und es kommt entweder nichts oder nur Ablehnendes zurück. Und ich denke auch, es werden genug Leute trotzdem lesen und vielleicht findet nach und nach ein Umdenken statt. Vielen Dank dafür.
Auf jeden Fall dafür vielen Dank. Und was mich noch bewegt, ist natürlich immer, also es ist eine Sache, die Organisationen, die jetzt zum Beispiel irgendwie für, ich sage jetzt mal, Krankenhaushygiene zuständig sind oder Leitlinien erlassen oder ähnliches zu adressieren. Natürlich andererseits, gewisse Dinge lassen sich ja nur politisch regeln. Steht das WHN da auch mit politischen Entscheidungsträgern irgendwie im Kontakt oder ist das bisher ein Feld, was ihr... Also jetzt vielleicht sehr spezifisch für Deutschland. Ich muss meine Frage konkretisieren. Mich würde natürlich auch interessieren, ob ihr das zum Beispiel in den USA betreibt, dass ihr euch da mit Politikern trefft oder irgendwie in den Austausch geht. Aber jetzt vielleicht ganz konkret hier auf Deutschland bezogen, findet da irgendwie eine Art von Austausch statt mit Politik, kommunal, regional, landesweit oder wie auch immer?
Also das ist auf alle Fälle ein großer Teil der Ziele des WHN, die sozusagen die Regierungen zu informieren. Ja, also die Wissenschaft vernünftig zielbringend zu kommunizieren mit Regierungen auf der ganzen Welt. Ja, und das, wie gesagt, am Anfang der Pandemie war das sicherlich sehr stark so in Australien und in Neuseeland. Aber ja, diese Gespräche sind sowohl auf kommunaler Ebene als auch dann föderaler hier, und also das ist, wir versuchen auf jeder Ebene da zu arbeiten und den Entscheidungsträgern dort die wichtigen Informationen zukommen zu lassen. Das ist sicherlich der Fall. Und ich meine, in Deutschland war es ja sicherlich auch ziemlich präsent die No-Covid-Strategie, die ja auch von einigen Experten entwickelt wurde. Und einige von denen waren auch mit dem WHN engagiert und sind es immer noch. Und das diese No-Covid-Strategie zum Beispiel, die wurde ja bis an die höchste Stelle gebracht zur Entscheidung. Und sicherlich, was dann am Ende entschieden wird, das ist dann natürlich in dem Ermessen der Politiker, aber die ich sag mal so, ja, also das ist ja in jeder gut funktionierenden Gesellschaft möchte man das hoffen, ja, dass sozusagen die Wissenschaft die Regierung informieren kann und dass man ein Vertrauen aufbaut und dass man auch, ich sag mal, so ein Back and Forth, wieder hin und her, ja, so, dass man sich auch austauscht, was ist denn möglich, was ist realistisch, und dass man eben sich wirklich auch die Informationen von den Experten für den jeweiligen Sachverhalt anhört, nicht von jedem, von und verschiedene Sichten auf einen bestimmten Sachverhalt, nicht jetzt nur diesen einen aus der einen Gruppe, der vielleicht nicht mal die Expertise hat, aber vielleicht nur das sagt, was man gerade hören möchte, sondern na, also da muss man natürlich als Gesellschaft hoffen, dass man da Entscheidungsträger hat in der Regierung, die dafür offen sind und die sich das anhören und darauf basierend dann auch Entscheidungen treffen können. Wenn das nicht der Fall ist, dann braucht man eine andere Regierung, weil Fehlerkorrektur ist wichtig, ja, besonders wenn es um Dinge wie Pandemien geht, wo sehr viel auf dem Spiel steht. Eben, wie gesagt, es geht hier um komplexe Systeme. Da denkt man an die vielen Toten und so weiter. Und das ist sehr, sehr wichtig. Aber das geht ja um, es geht ja um viel mehr noch, was noch da dran hängt. Und das vernünftig zu verstehen, da braucht man guten Input von Experten, und das bedeutet dann, ja, also das, um die Frage zu beantworten, ja, das ist in jedem Fall etwas, was das WHN versucht, international auf diesen
Ebenen. Okay. Das, weil du das gerade angesprochen hast, dass es so viele verschiedene Bereiche betrifft. Also ich meine, das passiert jetzt ja gerade in Deutschland erneut, also das geht ja auch wellenförmig irgendwie seitdem die Pandemie losgelaufen ist, dass man immer wieder nach Rückschau ruft und sagt, wir müssen jetzt sozusagen nochmal aus den Fehlern lernen, was auch immer die eine oder andere Gruppe als Fehler bezeichnet. Ja, das würde ich jetzt hier gar nicht näher ausführen. Ich glaube, da können wir eigene Folgen drüber machen, was da gerade passiert. Aber ja, insofern, ich stimme dir da vollkommen zu. Es ist absolut wichtig, dass man eben auch sagt, was sind sozusagen die wissenschaftlichen Fakten aus unterschiedlichen Bereichen, die man eben zusammenbringen muss, um dann für eine zukünftige Situation, die absehbar ja irgendwann eintreten wird, in ähnlicher Form, dann eben gewappnet zu sein. Und ich oute mich jetzt mal wirklich hier als jemand, der von Anfang an gesagt hat, wir müssen halt zusehen, dass unsere Schulen infektionssicher werden. Also ich sage das gerne nochmal, ich habe 3 Kinder, ich habe Homeschooling mit denen durchgeführt, während meine Frau und ich parallel unseren Berufen nachgegangen sind. Das war eine ziemlich harte Zeit für uns und natürlich war es für uns klar, dass wir das auf uns genommen haben und nicht danach geschrien haben, irgendwie macht die Schulen auf, die Kinder müssen da wieder rein. Sie müssen sicher sein und diese Diskussion, die muss man halt, ich sag jetzt mal, fundiert, wissenschaftlich fundiert führen und nicht im Lichte von irgendwelchen Ideologien, ja, die einen, die sagen, irgendwie Kinder gehören in die Schule und nur da kann man lernen. Und auf der anderen Seite halt diejenigen, die sagen, um Gottes Willen, das ist ja die reinste Infektionshölle, ja, da kann ich mein Kind nicht hinschicken. Ich verstehe beide Positionen und ich glaube, was man daraus machen muss, ist letzten Endes, wir müssen darüber diskutieren, wie können wir halt die Räume, in denen sich unsere Kinder aufhalten, so sicher gestalten, dass eben aerosolübertragene Pathogene da keine Chance haben oder die Risiken zumindest so gering werden, dass wir unseren Kindern diese Räume zur Verfügung stellen können. Ja, also das wäre für mich ein wichtiger Punkt.
Diese Diskussion frei von Populismus und das wird der schwierigste Punkt.
Ja. Genau, aber insofern danke für eure Arbeit da als World Health Network, dass ihr eben da auch fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse aufbereitet und zur Verfügung stellt. Und das bringt mich vielleicht jetzt auch so ein bisschen zum nächsten Punkt. Ihr habt ja schon angesprochen, dass ihr Materialien zur Verfügung stellt, dass ihr auch Aktionen macht. Mir fällt jetzt spontan eine Aktion ein aus der jüngeren Vergangenheit. Ihr hattet eine Clean Air Expo und da würde ich natürlich gerne noch mal ein bisschen mehr drüber erfahren.
Es gibt Ressourcen, die wir zur Verfügung stellen, das Richtige, wir machen diese Übersetzungen, das hat Ingrid schon gesagt. Wir haben auch tägliche Meetings für Leute, die sich einfach nur unterhalten wollen über das Thema oder über die neuesten Erkenntnisse. Und dann gibt es eben diese Events, ja. Und wir hatten auch sogar für Deutschland, also für deutsche Events zum Thema Long Covid, ich glaube sogar 2 Stück Symposia, wo wir Experten eingeladen hatten und da sind die Videos, die sind stehen zur Verfügung auf der Website. Aber ja, ich persönlich bin besonders froh über das, was bei der Clean Air Expo alles an Wissen geteilt wurde. Ich denke, das ist eine unfassbar wichtige Veranstaltung gewesen. Und ich kann nur jedem empfehlen, zumindest sich Highlights davon anzuschauen. Auch da gibt es schon zumindest von der Hälfte der Sprecher haben wir da die Highlights aufbearbeitet, das sind nur so 2 Minuten jeweils, und diese zu teilen, weil einfach auch um wirklich dieses Bewusstsein anderen Menschen mitkommen zu lassen, dass bereits so viele Dinge getan werden überall in der Welt, ja, ob es die Gesetze, die Luftschutzgesetze gibt, sind, die es bereits in Belgien gibt zum Beispiel, oder ob es all diese Bemühungen in den Vereinigten Staaten gibt von Organisationen, also ne, von den staatlichen Organisationen, die wirklich sich damit beschäftigen, okay, wie stellen wir sicher, dass jeder in der Bevölkerung eine Maske tragen kann, die sicher an, also die gut sitzt, die dicht sitzt. Was da alles an Ideen und an Wissen und Fortschritt es schon gibt, ja, und dass diese Expo, die war ja jetzt von einem halben Jahr, ja, das ist also, seitdem ist auch schon wieder einiges passiert, aber die Experten, die dort gesprochen haben, die wirklich, ich kann es nur empfehlen, der Masknerd war dort, da sind ganz viele sehr, also qualitätsreiche, das ist ein Wort, das mir fehlt, Quellen, die man da hat und die man aufsuchen kann und bitte auch teilen kann. Das ist eine dieser Dinge, ne, wo wir dann eben diese englischen Inhalte nehmen, da Untertitel dafür machen, ich dann auch die deutschen Untertitel dafür mache und wir die dann verteilen auf den sozialen Medien. Das ist zum Beispiel eine der Sachen, die wir dann versuchen, auf die Art und Weise hinzubekommen. Und wenn das geteilt wird mit den richtigen Leuten, dann kann sich da viel ändern, weil da kann man viel besser ist man viel besser bewaffnet mit um zu argumentieren. Ja, also da muss man erstmal schaffen, dagegen zu argumentieren, weil das ist geballt und wie gesagt, es kommt von allen Richtungen. Es ist nicht nur, oh ja, das ist eine schöne Theorie oder so, oder ja, wir wissen, wie das funktioniert, sondern das sind praktische Anwendungen. Weiß ich nicht, in Boston zum Beispiel, hier in Boston Public Schools, die haben zusammen mit der Boston University haben die ein Projekt am Laufen, wo die Live-Dashboards von CO2-Messungen haben, ja, in den ganzen Boston Public Schools. Das ist möglich, ja. Das ist nicht nur in Japan in manchen Kinos oder sowas, das am Beginn der Pandemie war, sondern es gibt einfach diese ganzen Möglichkeiten und Umsetzungen auch. Die Kleine Expo war dafür einfach ein hervorragendes Beispiel, ein hervorragendes Event, was wir auch gehabt haben und was wir vielleicht sicherlich noch in einer zweiten Instanz, ich weiß nicht, ob in diesem Jahr, aber nochmal wiederholen wollen, einfach weil's so wichtig ist für den Übergang.
Und tatsächlich greift ja auch die WHO, um jetzt mal euren Namensvetter, sage ich jetzt mal, den großen Bruder kurz zu erwähnen, greift ja das Thema mittlerweile auch auf. Ne? Also Clean Indoor Air, auch da gab es ja in Genf im Herbst letzten Jahres der entsprechende Veranstaltung, wo eben auch innerhalb von anderthalb Tagen, glaube ich, viele Experten gesprochen haben, viele Symposien auch stattgefunden haben, Austausch stattgefunden hat. Also man erkennt daran schon, wie wichtig dieses Thema langsam doch wird weltweit, vielleicht jetzt auch im Ausgang dieser Pandemie, hoffentlich, dass sich da dann doch irgendwann ein Change einstellt.
Ja. Ja, in jedem Fall. Also ich bin auf der einen Seite immer, das sehe ich auch immer in unseren ganzen Gruppen, ja, da gibt's natürlich ganz viel Frustration, dass wir noch nicht weiter sind. Und das ist komplett verständlich. Ja, es geht alles sehr zäh und langsam. Und das, die Frustration, die besonders nach diesen 4 Jahren jetzt, das kann man natürlich sehr, sehr gut verstehen. Besonders für die Leute, die mit einer bestimmten Krankheit schon zu tun haben und einfach besonders betroffen davon sind, wie sich der Rest der Gesellschaft verhält. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, denke ich, wenn man sich anschaut, wie lange das gedauert hat, bis wir sauberes Wasser hatten, ja, nachdem es erkannt wurde, dass das wichtig ist, das waren Jahrzehnte, ja, und wir sind in einer anderen Zeit, in der Dinge schnell gehen können, unter anderem eben auch wegen der sozialen Medien und weil eben alles besser vernetzt ist, wenn die richtigen Leute in Entscheidungspositionen sind und bestimmte Entscheidungen treffen, kann etwas sehr schnell passieren, das denke ich schon. Ich denke, man sollte auch versuchen, ein kleines bisschen Geduld zu haben, denn den Übergang, den wir brauchen, den brauchen wir tatsächlich in Innenräumen überall und das wird ein kleines bisschen dauern und das ist etwas, was man sich, glaube ich, zwischendurch wieder bewusst machen kann und es gibt einfach, denke ich, immer wieder mehr und mehr Grund zur Hoffnung in dem Sinne, dass man mehr und mehr Bewusstsein sieht. Also wenn man sich jetzt diese Artikel zum Beispiel anschaut, die jetzt schon fast wöchentlich neu rauskommen, wo es dann eben auch um Regulierungen geht, also um neue Gesetze und ich verstehe sozusagen beide Seiten sehr gut, aber ich bin sehr hoffnungsvoll, dass wir da hinkommen.
Du hattest das vorhin nochmal angesprochen, dass ihr auch nicht nur jetzt mit dem Blick auf die Zukunft sozusagen Informationen zusammenstellt für also was bringt Luftreinheit und so weiter, sondern dass ihr euch auch um das Thema Long Covid kümmert als World Health Network und da entsprechende Informationen zusammentragt, bereitstellt. Du hattest ein Symposium angesprochen, was ihr da auch abgehalten habt. Wie vernetzt ist das WHN an der Stelle dann auch in die, ich sage jetzt mal, Ärzteschaft? Weil der entscheidende Knackpunkt jetzt aus meiner Perspektive beim Thema Long-Covid ist ja häufig, dass es von großer Bedeutung ist, an welchen Arzt jemand gerät, der womöglich Long-Covid hat. Und das ist wahrscheinlich, das kam auch so ein bisschen aus dem Gespräch mit Golda und Spela ja raus, vor allen Dingen die Information in die Ärzteschaft ist die heute noch oder an der es halt heute noch an vielen Stellen hapert, dass das eben bei vielen Ärzten so dieses Psychosomatische da noch eine Rolle spielt und so weiter. Also Kernpunkt meiner Frage, wie geht ihr als WHN mit diesem Thema um? Wie bereitet ihr die Unterlagen da auch auf und wen adressiert ihr mit diesem Thema Long-Covid?
Ja, also kurz vielleicht erst, wir hatten, ich habe es gerade mal eben selbst nochmal nachgeschaut, wir hatten diese deutsche Reihe der Symposia mit zum Beispiel dem Dr. Michael Halleck, der Claudia Ellert und der Professor Dr. Carmen Scheibenbogen, der Herr Stingel war auch dabei, Bettina Grande und Martin Korte, die haben alle zu diesem Thema da gesprochen. Natürlich ist es so, dass es dann im nächsten Schritt darum geht, das weiterzuführen, in die Richtlinien reinzubringen und so, dass andere Ärzte das dann auch aufnehmen können. Wir haben Richtlinien auf unserer Website ebenso, aber es ist tatsächlich so, dass da noch viel Arbeit zu leisten ist. Also mehr kann ich da gerade nicht zu sagen.
Okay, ja gut, klar, es ist halt ein ziemlich dickes Brett, was man da bohrt und wo man ja auch letzten Endes, da sind wir wieder bei dem Punkt Verbände und so weiter, wo man wahrscheinlich auch gegen die in Teilen Widerstände der Verbände, die jetzt vielleicht gar nicht bewusst stattfinden oder vielleicht doch bewusst stattfinden, ankämpfen muss. Insofern ist das, es gibt ja auch den Ärzteverband Long Covid hier in Deutschland, der sich da ja auch gebildet hat und stark macht, wo ja dann auch, ich glaube, schon zwei Konferenzen stattgefunden haben unter der Schirmherrschaft. Und auch da gilt, steht da Tropfen hüllt den Stein, nur da sind es natürlich tatsächlich jetzt die Menschen, die schon in die Situation geraten sind. Also denen hilft ja jetzt auch nachträglich der Infektionsschutz nicht mehr, denn sie haben ja leider die falsche Zahl gewürfelt, als sie ihre Infektionen erworben haben. Und insofern auch da an der Stelle nochmal mein ausdrücklicher Dank irgendwie, dass ihr euch als World Health Network eben auch hier an der Stelle stark macht, auch wenn ich vollkommen verstehen kann, dass das jetzt auch nichts ist, wo ihr wie Superman den Wind irgendwie drehen könnt.
Ja, danke schön. Ja, also sicherlich, ne, für die Patienten haben wir auch eine Seite, wo sozusagen es Ressourcen für die Patienten gibt. Allerdings ist es richtig, dass da auf deutscher Ebene nicht sehr viel ist. Also es gibt viel Luft nach oben dort und was ich sagen kann noch dazu vielleicht ist, wir haben erst vor kurzem wieder die internationale Long Covid Advisory Group beworben und publik gemacht. Diese Gruppe von Experten wird sicherlich mehrere Ressourcen noch produzieren und zur Verfügung stellen, die dann hoffentlich auch in Deutschland gesehen werden und dann dementsprechend umgesetzt werden. Aber ja, natürlich, was du ansprichst bezüglich der Patienten, die bereits darunter sehr stark leiden, das ist ja, die Forschung, die muss stark unterstützt werden. Der Dr. Al-Ali hat das ja auch mehrfach gesagt bei uns im Kongress sogar in den Vereinigten Staaten. Da muss viele Forschung in die Forschung noch investiert werden, damit auch diesen Personen natürlich geholfen werden kann.
Wenn jetzt jemand an der Stelle euch unterstützen möchte, vielleicht jetzt gar nicht aus fachlicher Perspektive, sondern eher aus so einer Volontärsperspektive heraus, Materialien übersetzen und so weiter. Wie würde sich so jemand bei euch melden?
Kann ich gern was dazu sagen? Ich glaube, das ist vorher, hat Vincent schon ganz gut erklärt, dass das WN als Aufgabe sieht, zu koordinieren und Aktive zu vernetzen. Und da gibt's eben die Möglichkeit, entweder man kommt mit eigenen Ideen und dann gibt's die Möglichkeit, andere Aktive zu finden, die gemeinsam mit einem die Idee umsetzen können. Oder man bekommt Unterstützung von Expertinnen vom WHN. Wenn man selber keine Idee hat, ist man auch willkommen. Und dann gibt es die Möglichkeit, einfach ins Team zu kommen, entweder ins deutschsprachige WHN-Team, wir treffen uns einmal in der Woche, oder in ein themenbezogenes globales Team. Da gibt es eine ganze Liste von Legal Team über Communication Team, über Website, IT-Teams, also richtige große Bandbreite. Und was wir gemacht haben, wir haben jetzt zur Vorbereitung für heute eine Registrierungsmöglichkeit auf der Website angelegt. Da gibt's vielleicht dann die Möglichkeit, das in die Shownotes zu stellen, oder?
Ja, natürlich, klar.
Absolut, ja.
Und wie das dann läuft, ist, man kann sich registrieren, bekommt dann eine Willkommens-E-Mail und wir machen ein Willkommens-Meeting auf Deutsch. Es gibt prinzipiell auch Willkommens-Meetings auf Englisch. Aber hier wird eben der direkte Kontakt zum deutschsprachigen Team. Und was uns auch ganz wichtig ist, wir sprechen hier oft über Deutschland, aber es ist uns ein Anliegen, wir möchten eigentlich, egal wer auf der Welt Deutsch spricht, sei es in Österreich, Schweiz, Liechtenstein, ich hoffe, jetzt habe ich nichts vergessen, sind natürlich alle willkommen.
Da würde mich noch interessieren, spontan, wie groß ist da ungefähr die Zahl der aktiven Mitglieder aktuell? Also jetzt im deutschsprachigen Raum?
Es schwankt einfach. Ne? Es gibt Leute, die immer wieder mal zum Meeting kommen. Es gibt Menschen, die aktiv sind, ohne ins Meeting zu kommen, die dann mit Vincent andere Kontakte haben. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, Vincent.
Ja, ich würde vielleicht nicht unbedingt eine Zahl schätzen wollen, weil, wie Ingrid schon gesagt hat, es sind ja auch einige Long-Covid-Patienten dabei, die einfach auch gerne irgendwie sich engagieren wollen und natürlich dann aber nicht immer können. Das, ne, es ist je nachdem, wie es ihnen gerade geht, dann auch mal vielleicht eine Weile aussetzen, und das heißt dann nicht, dass man vielleicht nicht mehr dabei ist. Wir sind in dem wöchentlichen deutschen Treffen, das wir so haben, das sind nicht viele Leute, das sind vielleicht ja eine Handvoll bis 10, je nachdem. Aber ja, es geht halt weit darüber hinaus. Und es gibt auch einige deutsche oder deutschsprachige Mitglieder, die eben nicht zu diesem Treffen kommen, aber wie Ingrid schon erwähnt hat, dann eben in anderen Bereichen des WHN sich vielleicht besser aufgehoben fühlen, weil sie dort eher ihre Talente sehen. Und dann eben international mithelfen und vielleicht dann auch bei anderen Meetings dabei sind, die ich jetzt, wo ich jetzt keinen Einblick habe, ja. Also ich koordiniere ein bisschen das deutsche Meeting mit und das Daten- und Data Science Team. Und da haben wir zum Beispiel auch zwei Leute drin, die nicht im deutschen Meetings sind, aber die beide in Deutschland sind, ja. Also das ist halt wirklich ein Netzwerk, und die sind, man kann sich in diesen unterschiedlichen Teams zu Hause fühlen, und es gibt man muss sich nicht festlegen, ja, da wo man nachher sich am wohlsten fühlt, kann man sein, und man kann auch immer wieder was Neues ausprobieren. Also ja, ich weiß nicht, ob ich da, wenn ich da jetzt eine Zahl nenne, ob ich dem gerecht werden würde, was wir Nein. da tatsächlich haben, und besonders auch deshalb, und das möchte ich vielleicht auch nochmal betonen, weil also ich persönlich, das ist vielleicht meine eigene Sicht dahinter. Ich sehe viele Leute in Deutschland, die sich für diese Themen stark machen. Und wenn wir sie in irgendeiner Form unterstützen, also wenn auch nur zu einem kleinen Teil, heißt es ja nicht, dass sie dann gleich vielleicht zum WRN gehören, aber für mich ist das trotzdem mein großes Netzwerk, man muss es dann nicht WRN nennen, aber ein großes Netzwerk, was dafür kämpft, dass eben die Situation besser wird, und besonders eben jetzt für saubere Innenraumluft, was ja wirklich, wenn man irgendwie ein kleines bisschen eine Vision von der Zukunft hat, das ist doch vollkommen klar. In 100 oder 200 Jahren, wenn es die Menschheit noch gibt, da werden die doch ganz sicher diese Dinge nicht mehr also als selbstverständlich ansehen, dass man, weiß ich nicht, dass man von einer Grippe oder von Covid oder von was auch immer, dass da Leute sterben. Das wir werden ja in irgendeiner Form uns da weiterentwickeln, und diesen Kampf sozusagen da zu helfen und zu unterstützen, das ist ein großes Netzwerk, das ist ein großes Gesundheitsnetzwerk, und wenn, weiß ich nicht, ich nur mal als Beispiel, ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt Leute, die besonders gut auch übersetzen, mit denen wir in Kontakt sind, und wenn die dann ihre eigenen Sachen machen, naja, und wir das dann eben, ne, die Leute aus dem Netzwerk das dann auch weiter verbreiten, dann würde die Person vielleicht nicht offiziell zum WHN gehören, aber versteht ihr, was ich meine?
Hm. Absolut.
Es ist dann trotzdem die Möglichkeit, da zusammenzuarbeiten. Und es gab ja auch in der Vergangenheit, es gab viele Covid-Gruppen, die sich dann vielleicht auch irgendwie untereinander verstritten haben oder so. Aber wenn es bestimmte Dinge gibt, die bestimmte Materialien, bestimmte Ressourcen, bestimmte gute Inhalte gibt, die produziert werden von bestimmten Gruppen, naja, dann macht es Sinn, das zu pushen, macht es Sinn, zusammenzuarbeiten. Und
absolut, ja.
Und da ist es dann meiner Meinung nach nicht mehr ganz so wichtig, ob das dann eben zum WHN gehört oder nicht.
Ja, das sehe ich absolut genauso. Mein bestes Beispiel ist das heutige Recording des Podcasts. Wir in den Mirabellen sind nicht Teil des WHN und trotzdem habe ich wirklich Spaß an unserer Netzwerksession heute. Geht uns ja mit den anderen Gästen auch ganz genauso. Ich denke, alle, die da am selben Strang ziehen, und zwar in die gleiche Richtung, ist es immer super, wenn man sich vernetzt.
Okay.
Dankeschön. Bevor wir uns Richtung Ende der Aufnahme bewegen, wenn ihr jetzt zum Ende unseres Podcastes noch einen Wunsch frei hättet, Richtung Politik, Richtung Gesellschaft, nicht, dass wir den erfüllen können, aber was wäre der?
Ja, ich kann gern mal loslegen. Also mit dem einen Wunsch, muss ich ehrlich sagen, komme ich nicht klar. Ich habe da eher eine lange Liste. Aber ich glaube, die Wünsche sind alle wichtig, deswegen würde ich die auch gerne loswerden. Das eine ist mal Richtung Politik. Wenn ich da unseren Gesundheitsminister und den Wirtschaftsminister anschaue, dann wünsche ich mir den Blick auf langfristige Auswirkungen auf Gesundheit und Wirtschaft und eben nicht nur ein Denken bis zur nächsten Wahl. Wunsch an die Gesellschaft, ist jetzt sehr allgemein natürlich, aber ich wünsche mir ein Weg von emotionalen Entscheidungen, mehr wissenschaftliches Verständnis, Schluss mit Wegschauen. Und was mir echt ganz besonders am Herzen liegt, ist, der Schutz der Kinder. Eigenverantwortung ist gut und schön für Erwachsene, aber Kinder haben da überhaupt keine Chance dafür. Deswegen ist es auch so ein Faktor, der mich wirklich antreibt, wo ich denke, da möchte ich gern was beitragen. Und der nächste Punkt wäre eben Solidarität mit vulnerablen Menschen. Wir hatten früher mal eine Gesellschaft, wo Solidarität viel gegolten hat. Fand ich auch immer in Deutschland sehr überzeugend, hat mich bestärkt auch, mit diesem Land hier klarzukommen. Das ist so weit weggegangen, das finde ich total schade. Wo ich auch hinschaue, sind Verbände, Interessenvertretungen, die eigentlich benachteiligte Menschen vertreten sollen. Ich frage mich, wo sind die? Was machen die eigentlich? Ja, dann Thema Medien habe ich schon erzählt, da ist so meine Passion. Ich bin schon dankbar, wenn sie keine falschen Informationen verbreiten. Und mein Wunsch ans Gesundheitswesen wäre, sich wirklich mehr zu informieren, auf dem neuesten Stand halten und verstehen, wie wichtig das Thema Covid und Infektionsschutz allgemein für alle ist. Ja, das war so mein Abschlussplädoyer, Vincent.
Wow, was soll ich da noch zu sagen? okay, vielleicht eine Sache, die ich schon mal so ein bisschen angeschnitten habe vorher. Da geht's wirklich einfach um alle, die in irgendeiner Form versuchen, für eine bessere Zukunft zu arbeiten. Dass vielleicht der Wunsch ist da, dass man weniger verurteilt. Und ich weiß, das ist super, super schwierig, besonders wenn man selbst betroffen ist von Entscheidungen, die getroffen wurden. Ich denke, es ist super, ich möchte das klarstellen, es ist sehr, sehr wichtig, dass Fehler korrigiert werden. Also sprich, dass wenn Leute in Entscheidungspositionen sind, die schlechte Entscheidungen getroffen haben, die dazu geführt haben, dass viele Menschen krank geworden sind, gestorben sind und jetzt noch die Langzeitauswirkungen davon, ob's psychisch oder physisch ist egal, tragen müssen, dass diese Leute müssen natürlich abgewählt werden, diese Leute müssen ersetzt werden, das ist vollkommen klar. Also es muss möglich sein, dass wir lernen als Gesellschaft und richtige Schlüsse ziehen. Aber es ist, denke ich, es geht sehr, sehr viel Energie in den 4 Jahren, ist sehr, sehr viel Energie in Verurteilung reingegangen, also in die Verurteilung von Leuten, aber auch von einem selbst vielleicht, weil man vielleicht mal irgendwo nicht 100% das gemacht hat, was man hätte machen sollen und dann ist was passiert. Das kann uns auf lange Sicht sehr zu schaffen machen und uns viel Energie rauben. Und ich hoffe einfach, dass die Leute, die wirklich eine bessere Zukunft haben wollen und dafür kämpfen wollen, dass sie es schaffen, sich besser zusammenzufinden und sich zu unterstützen. Und dass da mehr Energie reingesteckt wird, als in destruktive Dinge, die nicht wirklich uns vorantreiben. Also wie gesagt, ja, Leute müssen ersetzt werden, aber ja, ansonsten. Ich weiß nicht, ob die Nachricht klar rübergekommen ist, aber das nur als Ergänzung zu dem, was Ingrid bereits schon erwähnt hat.
Ich würde das einfach so stehen lassen, weil ich finde, das kann man nicht besser ausdrücken, wie ihr das jetzt gerade gesagt habt. Das sind auch meine Wünsche an die Zukunft und an die verschiedenen Bereiche der Gesellschaft. Vielen Dank euch beiden. Ich fand das heute wirklich ein sehr, sehr tolles Gespräch, weil es mir jetzt auch nochmal vor Augen geführt hat, dass das Netzwerk, in dem wir uns ja irgendwie auch befinden als Podcast-Team, ja doch viel weitreichender ist, als man das vielleicht so aus seiner Perspektive immer wahrnimmt. Und insofern auch der Begriff World Health Network da wahrscheinlich wirklich sehr, sehr zutreffend ist. Und vielleicht sind wir alle irgendwie ein Teil davon, ob wir jetzt offiziell mitwirken oder uns nur in die gleiche Richtung bewegen und die gleichen Ziele verfolgen, steht da mal auf einem, oder ist da eigentlich untergeordneter Natur. Alle Informationen zum World Health Network findet man sicherlich auf einer geeigneten Website, die wir in die Shownotes packen werden. Ingrid hat es angesprochen, wer Interesse hat, sich mit dem World Health Network vielleicht auch zu vernetzen. Da werden wir diesen Registrierungslink zur Verfügung stellen in den Shownotes. Und was wir von unserer Seite auf jeden Fall auch nochmal wärmstens empfehlen, auch wenn da vielleicht die Community nicht ganz so stark und tweetfreudig ist wie in anderen sozialen Medien, des Covid-Meetups, was ja auch schon angesprochen wurde, wo wir eben als NME-Rebellen auch eine eigene Gruppe eröffnet haben, wo man sich auch vernetzen kann mit Gleichgesinnten und anderen Menschen. Auch das ist ein sehr, sehr guter Raum, um ja Menschen kennenzulernen, und vernetzt euch da. Das würde ich von meiner Seite noch mitgeben wollen. Flo, wie sieht's bei dir aus?
Ich kann mich allem nur anschließen, was gerade gesagt wurde. Ich finde es auch ein sehr, sehr gutes Abschluss. Plädoyer, wie immer, alle Infos werdet ihr im Nachgang in den Shownotes finden. Engagiert euch, wenn ihr könnt, engagiert euch, wenn ihr Lust habt, entweder übers WAN oder auch anderweitig privat. Ich denke, jeder Schritt ist da wichtig. Wie jetzt schon mehrfach gesagt, steht der Tropfen, ist das, was wir aktuell leider immer noch brauchen. Wir bewegen uns alle in die gleiche Richtung und ich bin optimistisch, dass wir da nach und nach auch immer mehr erreichen werden. Von mir auch vielen Dank, dass ihr heute da wart. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche allen Zuhörern noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann ihr uns hört. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke.
Genau, bis dann. Ciao.
Ciao.
Tschüss und vielen Dank für alles, was ihr macht.